wir werden möglicherweise, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, wir werden möglicherweise sogar laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen. Wir müssen dieses Land mit Strom versorgen.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Mit der Rückkehr zur Kohle wegen der Energiekrise ist Merz nicht allein. Aber ist das wirklich nötig? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit Jonas Waag von der Taz. Hallo Jonas.
Hi Verena. Ihr hört die Folge vom 3. April 2026 und das sind heute unsere Themen. Zuerst sprechen wir über das Wetter, genauer gesagt über die Jahresklimabilanz des Deutschen Wetterdienstes. Danach geht es um die Renaissance der Kohle infolge des israelischen und US-amerikanischen Angriffs auf den Iran. Und zuletzt schauen wir in die Arktis.
Zuerst also zum Jahresbericht des Deutschen Wetterdienstes, kurz DWD. Dieser Jahresbericht zeigt, 2025 war zwar ein heißes Jahr, aber eben kein rekordheißes Jahr. Im Mittel haben die Thermometer genau 10 Grad angezeigt. 2024 waren es noch 10,9 Grad. Das ist mehr als je zuvor gemessen wurde. 2025 reiht sich nur auf Platz 8 ein.
Um den Einfluss des Klimawandels zu sehen, kann man aber auf die Extremtage schauen. An 11 Tagen haben die Wetterstationen im Jahresmittel über 35 Grad gemessen. Das sind 150% mehr solcher Tage als zwischen 1961 und 1990. Die Zahl der Tage, an denen das Thermometer nie über 0 Grad geklettert ist, ist dagegen um 65% gesunken auf 9 Tage. Tobias Fuchs vom DWD hat dazu gesagt, Zitat, der Klimawandel zeigt sich als Realität unserer Zeit.
Der DWD hat außerdem angefangen, Prognosen für die Folgen der Erderhitzung für Deutschland aufzustellen. Die erste dieser Vorhersagen haben sie mit einem Szenario durchgerechnet, das von 2,8 Grad bis 4,6 Grad Erderhitzung bis zum Ende des Jahrhunderts ausgeht. SSP3 7.0 für die Feinschmecker. Das ist übrigens der Modellpfad, der von zunehmenden geopolitischen Rivalitäten ausgeht. Das klingt also plausibel, aber erwartet werden von den Forscherinnen des Climate Action Tracker derzeit 2,1 Grad bis 3,3 Grad Erderhitzung, also etwas weniger als in dem vom DWD ausgewählten Szenario.
Jedenfalls wird es gemäß dieser Simulation Ende des Jahrhunderts in Deutschland wenig überraschend viel heißer sein, zwischen 2 und 6 Grad heißer als zwischen 1961 und 1990, bei etwa 2,5 Grad Erhitzung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter in Deutschland sind wir ja auch schon. Laut DWD wird es aber besonders im Süden und Osten zu einer Zunahme an Hitzewellen und Tropennächten kommen.
Unsicherer ist, wie sich in dem eher pessimistischen Szenario des DWD die Niederschlagsmengen entwickeln. Im Winter und im Frühling wird es demnach in Sachsen zum Beispiel leicht trockener, in Niedersachsen eher feuchter. Im Sommer und Herbst ist das Bild noch vielfältiger, im Westen wird es wohl trockener. Und die höchsten Niederschlagsmengen sagen die Modellierungen für Mecklenburg-Vorpommern voraus.
In den kommenden Monaten will der DWD noch mehr Szenarien durchrechnen und die Prognosen zum Beispiel auf Unterschiede zwischen Mittelgebirgen und dem umliegenden Flachland verfeinern, was sehr spannend klingt, aber ist vielleicht auch eher für Feinschmecker. Außerdem sollen nicht nur Temperatur und Niederschlag prognostiziert werden, sondern auch die Anzahl heißer Tage, die Intensität von Starkregen und die Dauer von Trockenperioden, also diese Extreme, die ja eigentlich beim Klimawandel immer für die größten Probleme und Katastrophen sorgen.
Dass es immer trockener wird, macht sich laut DWD-Meteorologe Andreas Becker aber schon jetzt als zentrales Problem bemerkbar. Schon das Frühjahr 2025 war eins der trockensten, die je gemessen wurden, Zitat Becker. Ein zum Glück sehr nasser Juli beendete die Rekordtrockenheit rechtzeitig und verhinderte erhebliche Schäden bei der Landwirtschaft. Zitat Ende. Alle Sektoren, die auf eine günstige und verlässliche Wasserversorgung angewiesen sind, die gerieten, Zitat, unter ökonomischen und ökologischen Druck.
Die Hitzewellen 2025 waren laut DWD kurz, aber prägnant. Das Robert-Koch-Institut hat vergangenes Jahr erstmals über den Sommer wöchentlich die Zahl der Hitzetoten modelliert. Das lässt sich ja nicht wirklich zählen, weil gerade Ältere an Kreislaufproblemen sterben, die zwar durch die Hitze verschlimmert wurden, aber die Todesursache ist dann eben nicht offiziell Hitze, sondern eben Kreislauf. Laut der RKI-Schätzung starben zwischen 2100 und 3700 überwiegend ältere Menschen an Hitzefolgen, etwas weniger als in den Vorjahren.
Insgesamt sind die 10 Grad, die in Deutschland im Jahresmittel letztes Jahr gemessen wurden, laut DWD etwas unterdurchschnittlich im Vergleich zum Trend. Gleichzeitig war jeder einzelne Monat wärmer als im Mittel zwischen 1961 und 1990. Und weltweit war ja 2025 das drittheißeste Jahr, das jemals gemessen wurde. Becker warnt deswegen, Zitat, einzelne Jahre ohne neue Rekorde sind keine Trendwende. Zitat Ende. Die langfristige Erwärmung setze sich fort, sagt er, ebenso die Zunahme klimatischer Risiken wie Trockenheit, Hitze und Wasserknappheit.
Für die kommenden Monate erwartet der DWD übrigens einen wärmeren Sommer. Die Wahrscheinlichkeit liege bei 71% für mehr als 8,5 Tage über 30 Grad im Sommer und bei 81% für wärmere Sommermonate als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Wie viel es regnen wird, können die Modelle aber noch nicht vorhersagen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema und wir reden jetzt über den Iran-Krieg und die Energiekrise, die dadurch ausgelöst wurde. Der Iran-Krieg treibt die Preise für Öl und Gas nach oben. Das haben wir hier im Podcast vor 3 Wochen thematisiert. Da lief der Krieg seit 2 Wochen. Jetzt, nach über einem Monat, zeigen sich weitere Folgen. In vielen Ländern führt die aktuelle Energiekrise zu einer Renaissance der Kohle, vor allem in Asien, aber teilweise auch hier bei uns in Europa. Und das schauen wir uns jetzt genauer an.
Zuerst ein paar Beispiele. Südkorea verschiebt die geplante Abschaltung von Kohlekraftwerken und hebt die bislang bestehenden Obergrenzen für die Stromerzeugung aus Kohle auf. Japan hat ebenfalls Restriktionen für alte und wenig effiziente Meiler gelockert. Thailand hat die Produktion seines größten Kohlekraftwerks erhöht. Die Philippinen wollen den Betrieb ihrer Kohlekraftwerke ebenfalls ausweiten und haben wegen des Iran-Kriegs den nationalen Energienotstand ausgerufen. Indien lässt seine Kohlekraftwerke jetzt mit maximaler Kapazität laufen und will geplante Abschaltungen ebenfalls verschieben. Bangladesch hat seine Stromerzeugung aus Kohle im März hochgefahren und auch seine Kohleimporte.
Also zusammengefasst kann man sagen, die Länder fahren ihre Kohleanlagen wieder hoch oder lockern Beschränkungen für alte Kraftwerke, weil die Öl- und Gaspreise durch den Iran-Krieg extrem angestiegen sind. Das sehen wir hier bei uns ja auch gerade überall an den Tankstellen. Die Preise sind extrem gestiegen. Aber die asiatischen Länder haben noch ein weiteres Problem, nämlich zunehmende Energieknappheit. Sie sind am stärksten betroffen von der Blockade der Straße von Hormuz, weil sie Öl und Flüssiggas normalerweise vor allem auf diesem Weg beziehen. Und weil das jetzt ausfällt, haben diese Länder wirklich ein Problem. Also dort gibt es wirklich nicht genügend Öl und Gas, während bei uns nur die Preise steigen. Öl und Gas kriegen wir ja vor allem aus den USA und Norwegen.
Aus Klimasicht ist es natürlich keine gute Nachricht, dass besonders klimaschädliche Kohlekraftwerke jetzt mehr und länger laufen und es dadurch auch zu mehr CO2-Emissionen kommen wird, die das Klima noch mehr anheizen. Aber fairerweise muss man sagen, diese asiatischen Länder sind wirklich in einer Energienotlage und es ist durchaus möglich, dass sie das als eine Art Weckruf sehen und künftig schneller und stärker erneuerbare Energien ausbauen, um weniger abhängig zu sein von fossilen Energien. Und natürlich auch, weil die Erneuerbaren mittlerweile ja wirklich sehr preiswert sind. Dass das kein Traum, den wir uns jetzt hier irgendwie ausgedacht haben, ist, sondern Realität, das kann man in Pakistan sehen. Dort sind 2024 in Reaktion auf die Energiekrise 2022, 2 Jahre vorher, mehr als 16 Gigawatt Solarpaneele ans Netz gegangen. So viel wie in Deutschland, obwohl in Pakistan nur etwa 1/3 des Stroms verbraucht wird wie in Deutschland.
Viele der betroffenen Länder haben außerdem Maßnahmen ergriffen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Wieder ein paar Beispiele. Die Philippinen und Sri Lanka haben für viele Regierungsangestellte die 4-Tage-Woche eingeführt. Vietnam ruft dazu auf, von zu Hause aus zu arbeiten. Bangladesch hat seine Universitäten vorzeitig geschlossen und Feiertage vorverlegt. Pakistan hat den Schulunterricht auf Online-Fernunterricht umgestellt.
Hier bei uns in Europa ist die Lage anders. Wir haben aktuell keine Mangellage, aber trotzdem läuft auch bei uns eine Debatte über eine längere Nutzung von Kohlekraftwerken. Italien hat gerade in dieser Woche die geplante Stilllegung von Kohlekraftwerken bis ins Jahr 2038 hinausgeschoben. Ursprünglich hätte schon Ende 2025 Schluss sein sollen. Dazu muss man sagen, dass es sich nur um zwei große Meiler handelt, aber das Weiterlaufen lassen ist natürlich ein Signal.
Ja, und es passt auch zur sonstigen Debatte, etwa in Deutschland. Hier fordern Vertreter der Energiewirtschaft, dass Kraftwerke der Kohlereserve wieder aktiviert werden sollen. Und Kanzler Merz hat kürzlich den Kohleausstieg 2038 in Frage gestellt und gesagt, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, werde man, Zitat, Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen. Er sei, Zitat, nicht bereit, den Kern unserer Industrie aufs Spiel zu setzen, nur weil wir da Ausstiegspläne beschlossen haben, die unrealistisch sind. Zitat Ende. Sehr viel besser wäre es natürlich, wenn der Kanzler sagen würde, jetzt legen wir den Turbo beim Ausbau der Erneuerbaren ein, weil wir ein Energiesystem wollen, das krisenfester und auch klimafreundlicher ist.
Zum Schluss haben wir noch ein Thema aus der Klimaforschung. Es geht ums arktische Meereis, genauer gesagt um das arktische Meereismaximum. Da liegen jetzt neue Daten vor und diese Daten zeigen, dass die Eisausdehnung in der Arktis in diesem Winter wieder einen Negativrekord erreicht hat. Denn der Winter war an der Arktis wieder ziemlich warm, während es auf dem europäischen Kontinent eher kalt war.
Ja, und um mal die Zahlen zu nennen, Mitte März, also zum Ende des Winters, hat sich die eisbedeckte Fläche über 14,29 Millionen Quadratkilometer erstreckt. Das ist sogar ein bisschen weniger als im Winter davor, da waren es 14,31 Millionen Quadratkilometer. Der Unterschied zwischen den Jahren ist aber jetzt so gering, dass 2026 nicht als eigenständiger neuer Negativrekord gilt, sondern als der Negativrekord vom Vorjahr, der hat sich wiederholt.
Und dieses minimale Maximum der arktischen Meereisbedeckung ist 1,36 Millionen Quadratkilometer weniger, als es im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 gewesen ist. Da ist also schon sehr viel verloren gegangen und dieses Eis ist auch deutlich dünner und fragiler als früher. Im Sommerhalbjahr, das jetzt begonnen hat, schmilzt das Eis und erreicht dann im September sein Minimum. Das liegt mittlerweile bei etwa 4 bis 5 Millionen Quadratkilometern, bevor es mit dem beginnenden Winterhalbjahr wieder wächst, aber durch den Klimawandel eben von einem immer niedrigeren Niveau aus.
Diese neuen Daten, die kommen vom National Snow and Ice Data Center, der US-Universität Colorado Boulder. Das Institut erhebt diese Daten schon seit 1979 und das ist wirklich wichtig, denn um eine verlässliche Aussage treffen zu können, wie es um das Meereis steht und wie es sich entwickelt, da braucht man eben längere Messreihen. Aber ja, seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat das Institut Kürzungen hinnehmen müssen und kann etliche seiner Dienste nicht mehr anbieten. Und auch bei der Überwachung des Meereises, da gibt's Einschränkungen. Nämlich, die Forschenden dürfen die Daten von Satelliten des US-Militärs nicht mehr nutzen. Ja, stattdessen arbeiten sie jetzt mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA zusammen, um aktuelle Meereisdaten zu erheben. Und deswegen können wir auch darüber berichten.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und nun möchten wir noch den SpenderInnen danken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das sind Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheurer, Roland Monsonius, Harald Manns, Nuri Erengin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf und Markus Eickmann. Vielen Dank für eure Unterstützung und euch allen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss und schöne Ostern.
Deutschlandfunk. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.